Ich habe vor einigen Sabbaten, das ist schon fast eine Ewigkeit jetzt her, eine Predigt gegeben, den ersten Teil einer zweiteiligen Predigt über das sogenannte Wohlstandsevangelium. Und wir hatten die Frage uns damals zusammengestellt, lehren wir in Gottes Kirche das Wohlstandsevangelium? Nun, wie das Wohlstandsevangelium definiert wird, wäre die Antwort nein. Denn das Wohlstandsevangelium wird so definiert, dass man sagt, Gott hat sich durch einen Vertrag verpflichtet, seine Nachfolger, diejenigen, die ihm gehorchen, immer zu allen Zeiten, ohne jedwede Ausnahme, finanziell zu segnen und reich zu machen. Nun, das lehren wir keineswegs. Wir haben aber auch gesehen, und ich will kurz nochmal zusammenfassen, denn wie ich sagte, für einige ist das jetzt schon eine Ewigkeit her, wir haben auch gesehen, dass Gott in der Tat viele Menschen gesegnet hat. Wir hatten über Abraham gesprochen, der sehr reich war, über Isaak, wir haben über Salomo gesprochen, der reichste Mann der Welt, jedenfalls der damaligen Welt. Und wir haben aber auch davon geredet, dass Gott in der Tat jene segnet, finanziell segnet, die ihm nachfolgen. Das ist gar keine Frage. Wir haben viele Stellen gesehen, die dies klarstellen. Wir haben aber auch gesehen, dass Gott finanziellen Segen fortnimmt, auch von gerechten Menschen, wenn sie aufhören, ein gerechtes Leben zu führen. Und wir hatten auch da insoweit einige Stellen gelesen. Wir haben gesehen, dass Menschen reich oder zumindest wohlhabend werden können, aufgrund von Gottes Segnungen. Und dass er auch, wenn er jemanden finanziell segnet, insoweit keine Sorgen hinzufügt oder dass er insoweit keine ängstliche Sorgen dann zulässt oder dass wir die dann eben nicht haben brauchen. Wir haben aber auch gesehen, dass wir unseren Teil zu tun haben, dass wir sorgfältig und weise mit finanziellen Mitteln umgehen müssen, die uns gegeben sind, und dass unweises Verhalten durchaus zu Armut führen kann. Und wir hatten so dann auch das biblische Prinzip beschrieben und diskutiert, dass zum Beispiel das Geben einen Segen mit sich bringt. Wir hatten vom Zehnten gesprochen und die Tatsache, dass Gott verspricht, dass er uns finanziell segnen wird, wenn wir den Zehnten zahlen, aber auch nicht bedingungslos, weil es eben da auch noch weitere Voraussetzungen gibt. Jemand, der zum Beispiel den Zehnten zahlt, aber sonst ein ungerechtes Leben führt, kann nicht davon ausgehen, dass er jetzt finanziell gesegnet wird. Das ist alles ein Paket, was man zusammen betrachten muss. Und dann hatten wir natürlich nicht nur uns auf das Alte Testament konzentriert, sondern auch auf das Neue Testament, weil einige, die zitieren das Alte Testament und sagen, ja okay, da wird von Segen gesprochen, aber im Neuen Testament, da sieht das ganz anders aus. Und wir hatten gesehen, dass das keineswegs der Fall ist, dass auch im Neuen Testament Christus gesagt hat, ich bin gekommen, dass es ihnen in allen Stücken gut gehe, auch finanziell. Und einige sagen, ja, aber Christus, der war ja arm und von daher gilt das dann nicht mehr. Und wir hatten gesehen, dass das keineswegs der Fall ist, dass Christus in keinster Weise arm war, dass er kein Hippie war, ein heimatloser Hippie, der da durch die Gegend stolziert gewesen sein soll, sondern er war durchaus jemand, der ein Haus besaß, möglicherweise mehrere, und eine sehr kostbare Kleidung trug. Also er war keineswegs so, wie er vielfach dargestellt wird. Und letztlich hatten wir dann begonnen, die Frage zu erörtern, ja, wie das denn mit dem reichen Mann ist, wo Christus doch gesagt hatte, der kommt, kann ja nicht ins Reich Gottes kommen, oder ist es ja schwer, für ihn ins Reich Gottes zu kommen. Und wir hatten gesehen, dass es zunächst einmal darum geht, was die Motivation ist. Dieser reiche Mann wollte seinen Reichtum nicht lassen. Ihm war der Reichtum wichtiger als die Nachfolge von Jesus Christus. Und wenn man natürlich sein Vertrauen in Reichtum setzt, dann sagt Christus, ist es sehr schwer. Aber er hat aber auch deutlich gemacht, dass es nicht unmöglich ist. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und mit dieser kurzen Einleitung wollen wir ein wenig mehr noch auf die Frage des Reichtums eingehen und was die Bibel hierzu zu sagen hat. Ich habe hier zwar meine Uhr liegen, die mir so andeutungsweise kundtut, wie lange ich zu sprechen habe, aber die tue ich jetzt weg, denn es ist jetzt egal. Ich werde mit dieser Predigt zu Ende kommen, so oder so. Also, schauen wir uns zunächst einmal eine interessante Stelle an im Buch Lukas, Kapitel 1 und in Vers 53. Denn hier sagt Maria, die Mutter von Jesus Christus, etwas sehr Bemerkenswertes. In Lukas, Kapitel 1 und in Vers 53. Das ist also Marias Lobgesang, als sie hörte, dass sie Jesus Christus gebären würde. Da sagt sie hier, die Hungrigen hat er mit allem Guten versorgt und die Reichen leer weggeschickt. Und das ist interessant im Hinblick auf Lukas Kapitel 6 und Vers 24, im Hinblick auf die Aussage von Jesus Christus selber. In Lukas 6 und Vers 24 sagt er, wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost oder auch Lohn schon empfangen. Wie wir sehen werden, hat das alles mit Motivation zu tun. Aber die Warnung ist natürlich gegeben. In Jakobus 1 und Vers 11 eine weitere wichtige Ermahnung. Jakobus Kapitel 1 und in Vers 11. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze, das Gras verwelkt, seine Blüte fällt ab, seine schöne Gestalt verdirbt, so wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Und wie wir sehen werden, geht es hier um eine bestimmte Kategorie von reichen Menschen. Aber die Warnung ist da. Jakobus Kapitel 5 fährt fort Folgendes zu sagen. Hier sehen wir bereits schon, was hier die Warnung ausmacht. Jakobus Kapitel 5 und Vers 1. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über euer Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber sind verrostet und ihr Rost wird ein Zeugnis gegen euch sein und wird euer Fleisch verzehren wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Ganz kleine Prophezeiung für uns heute, die wir in den letzten Tagen leben. Und der Zusammenhang, wir werden später noch weiterlesen, der Zusammenhang ist offensichtlich der, das war denen wichtiger als Gottes Weg. Das war ihre Priorität. Sie wollten sich Schätze sammeln in den letzten Tagen. Und sie werden dann in einer Situation sein, wo ihnen alles das, was sie haben, genommen werden wird. Denn alles das wird ihnen nichts helfen. Es wird ihnen nichts helfen, wenn Gott eingreifen wird. Wenn Gott seine gewaltige Macht den Menschen zeigen wird. Jesaja Kapitel 2 sagt etwas dazu. Jesaja Kapitel 2 und lesen wir einmal Vers 7. Die Idee, dass unser Reichtum uns letztlich vor Schrecknissen behüten wird, bewahren wird, ist absolut total verkehrt. Genau das Gegenteil wird uns gesagt hier. Jesaja Kapitel 2 und Vers 7. Da wird zunächst einmal unsere heutige Welt beschrieben. Es geht hier unter anderem auch um die Nachfahren des Hauses Israel, die wir heute in Amerika finden, Großbritannien, Neuseeland, Australien, Südafrika, vielleicht auch Zimbabwe. Aber es geht ganz allgemein um alle Menschen, gerade auch in der westlichen Welt. Da heißt es hier, ihr Land ist voll Silber und Gold, ihre Schätze haben kein Ende, ihr Land ist voll Pferde, ihre Wagen sind nicht zu zählen. Nun, es geht nicht nur um jetzt buchstäbliche Pferde und Wagen, es geht um unseren Reichtum, es geht um die Autos, die wir besitzen, die Kraftfahrzeuge und all diese materiellen Dinge. Und was sagt Gott hier in Vers 20? An jenem Tag, und das ist immer eine Ausdrucksweise, die sich auf den Tag des Herrn bezieht, wenn Gott seinen Zorn, seine Zornschalen ausgießen wird über diese Welt. An jenem Tage wird jeder seine silbernen und goldenen Götzen, die er sich hat machen lassen, um sie anzubeten, wir beten heute auch unsere Götzen im Sinne an, dass wir unseren Reichtum anbeten, unseren Wohlstand. Die wird er in die oder die werden in die Löcher der Maulwürfe und der Fledermäuse wegwerfen. Und oder um in die Steinritzen und Felsklüfte zu kriechen vor der Furcht des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde zu schrecken. Und wir lesen weiter in Vers 21, das hatten wir gelesen, Vers 22. So lasst nun ab von dem Menschen, der Atem in der Nase hat, denn für was ist er zu achten? Der kann einem da nicht helfen, wenn sich diese Ereignisse entwickeln. Hesekiel Kapitel 7 sagt uns das Gleiche. Hesekiel 7 und Vers 19. Ezekiel 7 und Vers 19. Auch hier wiederum der gleiche Zeitpunkt, ganz eindeutig übersehen werden. Das heißt, sie werden ihr Silber auf die Straßen hinauswerfen und ihr Gold wie Unrat achten, denn ihr Silber und Gold wird sie nicht erretten am Tage des Zornes des Herrn. Dieser Zeitspanne von ungefähr einem Jahr vor der Wiederkunft Christi, wenn er beginnen wird, das wird dann keinerlei Silber und Gold mehr sein, das einen retten kann. Und sie werden ihre Seele daran, oder sie werden weder ihre Seele daran sättigen, noch ihren Bauch davon füllen. Wenn es Hungersnot gibt, dann hilft uns dieser Reichtum in keinster Weise. Denn, aber hier wird auch schon ein Grund genannt, warum das so geschehen wird, denn es ist ihnen ein Anlass für ihre Sünde geworden. Der ganze Lebensstil war verkehrt. Die ganzen Prioritäten waren falsch gesetzt. Und da schauen wir in diesem Zusammenhang uns Sprüche Kapitel 11 an. Und Vers 4. Sprüche 11 und Vers 4. Immer und immer wieder wird uns diese Warnung gegeben. Da heißt es, Besitz hilft nicht am Tage des Zorns. Aber Gerechtigkeit rettet vom Tod. Deswegen sagt Christus uns auch, wachet alle Zeit, betet, dass ihr würdig erachtet werdet, allen dem zu entfliehen, was geschehen soll. Und dann letztendlich vor den Menschensohn gestellt zu werden. Das heißt hier Besitz. Andere Besetzungen haben hier Reichtum. Die gleiche Idee. Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns, aber Gerechtigkeit rettet vom Tod. In Zephania, ein Buch, das sie immer und immer wieder jeden Tag aufschlagen und lesen, das ist schon klar, Zephania, ist im Alten Testament eins der kleinen Propheten. Aber ein sehr interessantes Buch. Das ganze Buch handelt vom Tag des Herrn, von dem Zornestag des Herrn. Und hier wird in Zephania 1 und Vers 18 Folgendes gesagt. Das Gleiche, was wir in Jesaja gelesen haben. Das Gleiche, was wir in Ezekiel gelesen haben. Auch ihr Silber und ihr Gold wird sie nicht erretten können am Tage des Zornes des Herrn, sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Eifers verzehrt werden, denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im Lande wohnen. Es wird sehr plötzlich geschehen. Es wird nicht irgendwo so sein, dass man sich das ausrechnen kann. Christus sagt, dieser Zeitpunkt wird sein, wenn man ihn gar nicht erwartet. Er wird zu einer Stunde kommen, zu einer Zeit kommen, wenn man es gar nicht erwartet. Die Menschen werden so von ihrem eigenen Eigentum, ihrem eigenen Besitz, ihren eigenen Prioritäten vereinnahmt sein, dass sie gar nicht darauf achten. Ich meine, das heißt ja, es wird so sein wie in den Tagen von Noah. Die Menschen werden heiraten, sich heiraten lassen, werden essen, trinken. Nicht, dass das verkehrt ist. Es ist nur dann verkehrt, wenn alles sich auf diese Priorität ausrichtet und man darüber Gott vergisst. Schauen wir weiter uns eine Stelle an in Sprüche Kapitel 28. Sprüche 28 und in Vers 20. Es heißt hier in Sprüche 28 und Vers 20, ein treuer Mann, ein gerechter Mann, der wird viel gesegnet. Das ist ohne Frage richtig. Solange wer treu und gerecht bleibt. Wer aber eilt, um reich zu werden, der wird nicht unschuldig bleiben. Der wird nicht unschuldig bleiben. Und dann in Vers 22. Wer nach Reichtum hastet und neidisch ist, weil der hat ja mehr als ich, muss jetzt also auch reicher werden, wie ich bin, der weiß nicht, dass ihm Mangel begegnen wird. Schauen Sie, das ist hier der Zusammenhang. Die ganze Motivation ist verkehrt. Und deswegen wird Gott auch einen solchen nicht segnen, sondern im Gegenteil. Den Segen, den er vielleicht erhalten hat, wegnehmen. Er weiß nicht, er erkennt das gar nicht an, dass ihm letztendlich Mangel begegnen wird. Immer und immer wieder sagt uns die Bibel, dass wir nicht das Geld, den Reichtum, den Besitz lieben sollen, diesen Materialismus, dass wir nicht für diesen Materialismus arbeiten sollen und dabei, und das ist jetzt wichtig, Gott vergessen. Unsere Hauptpriorität muss sein, uns auf Gott zu konzentrieren. Das wissen wir doch alle. Trachtet zuerst nach dem Reich und seiner Gerechtigkeit. Nicht andersherum. Und wie gesagt, in Sprüche Kapitel 23. Sprüche 23. Da wird uns auch etwas gesagt, was wichtig ist, in diesem Zusammenhang zu begreifen. Das heißt hier in meiner Bibel, ich lese von der Lutherbibel 2009. Bemühe dich nicht, reich zu werden und lass ab von eigener Klugheit. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, dies zu übersetzen. Die New King James Bible heißt es hier. Das heißt, überarbeite dich nicht, um reich zu werden. In anderen Worten, komm nicht in eine Situation, wo du total ausgestresst wirst, weil du arbeitest und arbeitest und arbeitest, um reich zu werden. Und dann heißt es auch nicht unbedingt, lass ab von deiner eigenen Klugheit, sondern deine eigene Klugheit sagt dir das. Überlege das einmal. Deine eigene Klugheit sagt dir, hör auf damit. Und dann fahren wir fort in Vers 5. Lass deine Augen nicht fliegen auf das, was du nicht haben kannst, denn es macht sich Flüge wie ein Adler und fliegt zum Himmel hinauf. Auch hier eine weitere andere alternative Übersetzung. Richte deine Augen nicht auf das, was nicht ist. Denn der Reichtum, der macht sich selbst Flügel und fliegt weg, wie ein Adler in den Himmel fliegt. Das Gleiche, was wir eben schon gelesen haben. Das ist die Warnung. Wir müssen die Prioritäten richtig setzen. Jeremia Kapitel 9 sagt uns, worin diese Prioritäten bestehen sollen. Jeremia Kapitel 9, die Verse 22 und 23. Wenn wir reich sind, sagen wir einmal, werden wir dann stolz darüber, dass wir reich sind. Oder wenn wir weise sind oder wenn wir stark sind oder was immer unsere Qualitäten sein mögen, führt das dann zu Stolz darüber. Es heißt hier in Jeremia 9 und Vers 22, so sagt der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Hier wird uns gesagt, inwieweit wir uns rühmen sollen. Vers 23, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich deshalb, weil er mich kennt, sagt Gott, und weiß, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit ausübt auf Erden. Denn das gefällt mir, sagt der Herr. Also auch wenn Gott uns segnet, mit Weisheit, mit Reichtum, mit Stärke, was immer es sein mag, passen wir auf, dass wir uns jetzt nicht irgendwo überheblich zeigen und sagen, ja, ich bin ja so schlau und so klug und ich habe auch so viel Verständnis, sagen wir mal, von der Bibel. Wenn wir das Verständnis haben, dann deshalb, weil Gott uns das Verständnis gegeben hat. Das ist der einzige Grund. Wir sind mit Sicherheit nicht die Weisesten in dieser Welt, im Gegenteil. Aber Gott hat uns Weisheit gegeben, geistliche Weisheit, die den meisten Menschen der Welt fehlt. Aber wir sollten Gott dafür dankbar sein und nicht irgendwo jetzt da einen übermütigen Stolz entwickeln. Das kann nämlich passieren, auch in Gottes Kirche kann das passieren. Schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 3 an. Offenbarung Kapitel 3 und in Vers 17. Das ist ja die bekannte Warnung an die sogenannte Laodicea-Gemeinde. Und wie ich schon des Öfteren gesagt habe, es geht hier um örtliche Gemeinden, diese 7 Sendschreiben an die örtlichen Gemeinden. Es geht aber auch um die gesamte Geschichte der Kirche bis hin zur Wiederkunft Christi. Und das ist jetzt die letzte Ära, die Laodicea-Ära, in der wir uns alle heute befinden. Und das ist die Ära, wenn Christus zurückkommt. Und wir müssen aufpassen, dass wir aber nicht den Geist von Laodicea in unserem Leben entwickeln. Denn das wäre hier die Einstellung. Das wäre die Einstellung. Du sagst, Vers 17, ich bin reich. Physisch, aber vielleicht sogar auch noch geistlich. Aber ich habe ja das ganze Verständnis. Ich bin reich. Und ich bin reich geworden. Ich brauche nichts. Und dann, was sagt Christus hier? Du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind und nackt bist. Auch in geistlicher Hinsicht. Es gibt viele, sogar auch in Gottes Kirche, die sich einbilden, die göttliche, geistliche Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Denen kann man nichts sagen, die wissen ja alles. Und was sagt Gott? In meinen Augen bist du nichts weiter als elend, jämmerlich, arm, blind und nackt. Okay? Und dann fährt er fort. Ich rate dir, Vers 18, Gold von mir zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße, man kann sagen Ungerechtigkeit, denn weiße Kleider steht immer für Gerechtigkeit, die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du siehst. Du bist nämlich blind, du verstehst nämlich nichts. Du magst vielleicht gewisse theoretische, intellektuelle Einsichten haben, die bringen aber nichts, wenn das nicht mit der wahren Motivation, mit der wahren Handlung gekoppelt ist. Wie gesagt, es geht aber auch um physischen Reichtum hier, denn die Gemeinde von Laodicea damals, die war sehr reich, physisch gesehen. Aber die waren in großer Gefahr abzufahren. Und es geht natürlich bei diesen Sendschreiben an die Gemeinden auch um jeden einzelnen individuellen Christen. Alles das, was hier geschrieben steht, gilt für Sie und mich persönlich und sollte persönlich auch so gesehen werden. Und deswegen lesen wir auch in Sprüche Kapitel 11. Sprüche Kapitel 11 und Vers 28. Eine ganz eindeutige Warnung, eine ganz eindeutige Feststellung, die hier Salomo trifft, der einer der reichsten Menschen auf Erden war. Wer sich auf seinen Reichtum verlässt, wird untergehen. Aber die Gerechten werden grünen wie ein Blatt. Immer und immer wieder lesen wir dies. Und auch Psalm 62 und Vers 11. Psalm 62 und Vers 11. Das ist der Vater von Salomo, David, der das geschrieben hat. Hat scheinbar auch diese Lehren an seinen Sohn weitergegeben. Psalm 62, Vers 11. Verlasst euch nicht auf Unrecht oder besser Gewalt und Frevel und setzt nicht leere Hoffnung auf Raub, wie es hier heißt, der vergänglich ist, fällt euch Reichtum zu, dann hängt das Herz nicht daran. Eine andere Übersetzung, wenn Reichtum zunimmt, an sich besser, denn zufallen ist ja irgendwas, das kann ja falsch verstanden werden. Wenn Gott einen segnet, wenn der Reichtum zunimmt, weil Gott einen segnet, dann heißt es, dann hängt aber euer Herz nicht daran. Dann soll das nicht die Priorität im Leben werden, dass alles sich jetzt um unsere finanzielle Sicherheit dreht. Wie schnell kann die weggehen? In dieser heutigen Welt, ich meine, es ist zum Beispiel auch in Amerika so, da wird viel gesagt, ach, wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote jetzt und allen geht es gut und besser. Das ist alles zurzeit so wie eine Wolke, wie so ein Schwamm, ein Luftballon. Die ganze Situation mit den Häusern sieht wiederum so aus, wie es damals schon gewesen ist. Es ist alles weitaus teurer bemessen, als es wirklich ist. Jetzt kaufen sich Leute diese Häuser zu hohen Preisen, nehmen da hohe Hypotheken auf. Und dann knallt alles und kracht alles zusammen. Dann haben sie so viel Schulden, dass das gar nichts mehr mit dem Haus, was sie haben, im Einklang steht. Dann müssen sie davon weg. Das wird kommen. Absolut wird es kommen. Und so lesen wir hier, wenn ihr reich werdet, wenn ihr gesegnet werdet, wenn ihr finanziell gesegnet werdet, dann hängt das Herz nicht daran. Man muss auch davon ausgehen, dass es wieder weggenommen werden kann. Wir haben zweimal, meine Frau und ich, meine Kinder, erlebt, dass wir vom Feuer umzingelt waren und einmal mussten wir sogar weg, mussten da raus, evakuieren. Ja, ich stand dann vor meinem Reichtum, kann ich nicht sagen, vor dem, was ich so besitze. Und ich habe dann echt gesagt, okay, wenn es weg ist, ist es weg. Man muss dazu kommen, dass man willens ist, alles aufzugeben, wenn es notwendig ist. Sprüche 16, Vers 16. Hätte mir leid getan, meine vielen Bücher, natürlich, klar. Aber das ist nicht, worauf es ankommt. Christus sagt, der Mensch lebt nicht davon, dass er viele Güter hat. Sprüche 16, Vers 16. Das ist das, worauf es ankommt. Nimm die Weisheit an, denn sie ist besser als Gold. Es geht um die geistliche, göttliche Weisheit, nicht die Weisheit dieser Welt, die natürlich totaler Unfug ist. Nein, es geht um die Weisheit Gottes. Nehmt die an, sagt Gott hier. Ich biete sie euch an, nehmt sie euch an. Die ist besser als Gold. Und Verstand haben, dieser geistliche, wahre Verstand, dieses Verständnis. Verstand haben ist edler als Silber. Ist das unsere Motivation? Sehen wir das so? Oder wollen wir, wenn es darauf ankäme, lieber das Gold und diesen Sack Gold und das Silber zu uns nehmen? Als göttliche Weisheit, göttlichen Verstand. Das ist eine Frage, die wir uns alle natürlich stellen müssen. Aber auch hier wiederum, wir müssen die richtige Balance haben. Ist ja heute so, dass wenn man irgendetwas sagt, ach ja, dann wird das ins Extrem gebracht, egal was es ist. Man muss die nötige Balance, die nötige Ausgeglichenheit haben. Denn die Tatsache, dass jemand reich ist, bedeutet nicht, dass Gott von daher einen solchen Menschen nicht berufen kann. Das ist keineswegs der Fall. Die Motivation muss stimmen. Schauen wir uns einmal Lukas Kapitel 19 an. Ein sehr interessantes Beispiel. Die Juden der Zeit Christi sahen das nämlich alles ganz anders. Sie sahen das total anders. Lukas 19, angefangen in Vers 1. Da heißt es, er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe da war ein Mann genannt Zacharias. Der war ein Oberster der Zöllner. Ach du liebe Zeit, das war ja jemand, der muss ja ein unglaublicher Sünder gewesen sein. Oberster der Zöllner, die Zöllner waren schon schlimm genug, der war ein Oberster der Zöllner. Okay? Und er war reich. Naja, sicher. Als Oberster der Zöllner, da war er reich. dachten die. In anderen Worten, hatte diesen Reichtum natürlich durch unlauteren Wettbewerb und durch Raub und Diebstahl erlangt, durch Erpressung. Und er wollte gerne Jesus sehen und wissen, wer er wäre. Und es gelang ihm nicht wegen der Menschenmenge, denn er war klein von Gestalt. Deshalb lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er vorbeikommen. Und als er an die Stelle kam, sah Jesus auf, erblickte ihn und sagte zu ihm, Zacharias, steig schnell herab, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn mit Freuden auf. Und als sie das sahen, da murrten sie alle und sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Das ist jemand, der da mit Sündern verkehrt. Es gab ja auch andere Gelegenheiten, wo er diese Anklage erhielt. Aber jetzt kommt die Reaktion von Zacharias, Vers 8. Zacharias aber trat hin und sagte zum Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Ja, ich bin zwar reich, aber ich gebe viel von dem, was ich habe, den Armen. Und hier interessant, und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Naja, war gut, dass er diese Einstellung hatte, es zurückzugeben. Er hätte natürlich zunächst einmal gar nicht betrügen sollen. Okay, aber wenn ich betrogen habe, gebe ich es zurück. Viermal. Und deswegen sagt Jesus hier in Vers 9, heute hat dieses Haus Rettung erfahren und das Heil erlangt, kann man auch übersetzen, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also der Zacharias war schon verloren. Aber Christus erwählt ihn. Es sieht so aus, bekehrt ihn, sodass er zu einem Nachfolger von Christus wird. Der war nicht vollkommen, in keinster Weise, aber er hatte die richtige Motivation zumindest. Er hat verstanden, okay, ich sollte zwar nicht betrügen, wenn ich es aber tue, gebe ich es wenigstens vierfach zurück. Das war ja ein Gebot im Alten Testament. Und er gab die Hälfte von dem, was er hatte, den Armen. Der hat das so besagt, aber man geht davon aus, dass das auch so der Fall war. Also Christus hat nicht gesagt, und weil der halt so ein Sünder ist, in Anführungszeichen, kann ich den nicht berufen, keineswegs. Er hat natürlich erwartet, dass dann der sündige Weg geändert wird, wie er das bei allen tut. Aber gleichwohl ist Reichtum eine Gefahr für einige. Geschichtlich gesehen ist das immer schon ein Problem für viele, einige, viele gewesen. Und deswegen müssen wir diese Warnung in Matthäus Kapitel 13 beherzigen. Matthäus Kapitel 13, angefangen Vers 3. Ein sehr bekanntes Gleichnis. Warum hat Christus dieses Gleichnis erzählt, wenn das keinerlei Problem für uns darstellen könnte? Matthäus 13 und Vers 3. Er sagte ihnen vieles in Gleichnissen und sagte, seht, es ging ein Seemann aus, um zu sehen. Und es gibt jetzt verschiedene Kategorien, indem er säte, Vers 4, fiel einiges an den Weg. Und da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Vers 6, als aber die Sonne aufging, verwelkte es. Weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Das sind Leute, die sehr enthusiastisch zunächst einmal auf die Wahrheit reagieren. Für eine kurze Zeit. Und dann kommen Probleme auf und dann weg sind sie. Deswegen haben wir einige von uns heute nicht mehr bei uns. Wir waren für eine kurze Zeit da und sind weg. Man muss sich das mal vorstellen. Irgendwie hatten die überhaupt was verstanden. Viele offensichtlich scheinbar nicht. Vers 7. Anderes fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Und dann erklärt er hier, wenn es um die Dornen geht, in Vers 22, was mit denen geschah, was da das Problem war. Vers 22. Bei dem aber unter die Dornen gesät wurde, das ist der, der das Wort hört. Ja, die haben das Wort schon gehört, haben es auch zu einem gewissen Grade verstanden. Aber was passiert? Und die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums, dieser betrügerische Reichtum, da meint man, wenn man das hat, dann hat man alles. Die ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Bringt keine Frucht. Weil jetzt ist es etwas Wichtigeres in ihrem Leben. Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt. Ich möchte sie noch einmal erzählen, weil es so wichtig ist, dass man das begreift. Vor vielen, vielen Jahren, als ich damals zur Kirche kam, das war meine erste Gelegenheit, wo ich begann, Versammlungen zu besuchen. Das war damals während der Tage der ungesäuerten Brote. Lang, lang ist es her. Aber da hatte ich mit jemand anderem zusammen gewohnt. Der hatte auch einen kleinen Sohn. Und der war ohne Arbeit. Und seine Frau, die hatte schon, ich will nicht sagen Reichtum, aber der ging es sehr, sehr gut. Die verdiente auch gut. Hatte da Friseurläden, die sie betrieb. Aber er hatte keine Arbeit, er war ursprünglich ein Fotograf. Und ihm ging es nicht so gut. Und er hat natürlich auch nicht so gut sich da gefühlt, dass seine Frau das ganze Geld einbrachte und er hatte keine Arbeit. Und dann geschah es, dass er später, hat er mir erzählt, dass er später dann in seinem Labor Filme entwickelt hat und hat dann eine alte Zeitung genommen. Und in der alten Zeitung, da gab es eine Annonce. Und da wurde ein Fotograf gesucht. Naja, hat er gesagt, ist zwar alt, aber ich werde es doch einmal mich da melden. Und hat dann auch den Job bekommen. Und wurde sehr, 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 sehr reich. So reich, dass er jedes Mal, wenn ich den sah, hatte der ein neues Auto, das neues, teuerste, neueste Auto, was es gab. Hatte da natürlich sich so und so mit reichen Kleidern versehen. Hatte sich dann Rennpferde gekauft und was weiß ich nicht alles. Und dann begann er, nicht mehr zur Versammlung zu kommen. Der lebte dann in einer anderen Stadt. Ich hatte da nicht die ganz intime Beziehung zu ihm, aber ich habe das dann gehört. Ja, weil er hatte jetzt ja Rennpferde. Die musste er ja auch am Sabbat versorgen. Da konnte er nicht mehr zur Versammlung kommen. Und dann ist er total abgefallen. Total abgefallen in dem Sinne, dass er sich abgewandt hatte von der Kirche. Ja. Ich habe gehört, dass er so einen Monat bevor, was ich jetzt Ihnen sagen möchte, bevor das geschah, dass er wieder begann zumindest die Bibel zu lesen. Und dann fuhr er mit seinem Sohn und seiner Frau und seinen Eltern in einem dieser neuesten Autos, die er sich da gekauft hatte, fuhr gegen einen Baum. War sofort tot. Die anderen so gut wie gar nicht verletzt. Und ich musste echt oft und habe auch oft an diese Situation gedacht. Man kann das jetzt interpretieren, man kann das jetzt erklären wollen, wie man will. Für mich ist das eine große Warnung, eine große Lektion, dass man nicht sich da von verschiedenen falschen Ideen verleiten lässt, das Wichtige zu vergessen. Schauen wir uns einmal Sprüche Kapitel 30 an. Sprüche Kapitel 30, die Verse 7 bis 9. Ich lese das zunächst einmal aus der Neuen Lutherbibel vor, wie es hier übersetzt ist. Da heißt es über diesen Agur, da hat man sonst eigentlich nicht allzu viel gehört, aber der hat hier etwas gesagt und das wird hier zitiert in Sprüche 30 und Vers 7. Zweierlei bitte ich von dir, das wolltest du mir nicht verweigern, ehe ich sterbe. Abgötterei und Lüge lass fern von mir sein, Armut und Reichtum gib mir nicht, lass mich aber Nahrung haben, so viel ich brauche. Ich könnte dich sonst, wenn ich zu satt würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Dann wurden, ja, braucht doch Gott nicht, ich habe doch hier meinen Reichtum, habe doch keine Notwendigkeit, dass ich irgendwo ein Verhältnis mit Gott habe. Oder, wenn ich zu arm würde, vielleicht stehen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Denn wenn er stiehlt, das war ihm klar, würde er damit gegen Gott sündigen. Und ich möchte das einmal, ich habe das schon auch in der Vergangenheit getan, diese Verse aus der Padlock-Bibel vorlesen, denn die haben das in sehr schöner Reimform wiedergegeben. Da heißt es, ein Doppeltes erflehe ich von dir, versage es mir nicht in meinem Leben. Der Falschheit Lügenwort halt fern von mir, auch Reichtum oder Armut sollst du mir nicht geben. Schenk nur an Brot, so viel mir Not, damit ich reich gesättigt nicht zum Leugner werde und, wer ist denn der Herr, im Herzen sage, damit ich in der Armut nicht zum Diebe werde und meines Gottes Namen anzugreifen wage. Sehr schön übersetzt, eine sehr gute Lektion. Balance ist der Schlüssel. Balance. Etwas, was man so schwer hat, nicht wahr? Man geht immer von einem Extrem ins andere. Aber Gott will kein Extrem. Gott will Balance. Gott will Ausgeglichenheit. Er will Bescheidenheit. Er will Genügsamkeit. Und genau das ist das, was wir in 1. Timotheus Kapitel 6 lesen. 1. Timotheus Kapitel 6 und die Verse 6 bis 8. Das ist die Ermahnung von Paulus. 1. Timotheus 6 und Vers 6. Es ist aber ein großer Gewinn, wenn man gottesfürchtig und bescheiden ist. Bescheiden. Sich mit dem genügen lässt, was man hat. Und nicht immer das will, was man nicht hat und was vielleicht der Nächste hat. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht. Darum ist es sicher, dass wir auch nichts hinausbringen können. Salomo stellt die Frage immer und immer wieder. Für was arbeitet man eigentlich? Man arbeitet das ganze Leben hindurch. Für was? Hat vielleicht noch nicht mal Kinder. Was passiert denn mit dem Reichtum? Wir nehmen nichts mit, wenn wir sterben. Wir nehmen schon etwas mit. Wir nehmen den göttlichen Charakter mit, wenn wir den haben. Vers 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns damit begnügen. Und dann gibt er natürlich die Warnung. In Vers 9, die aber reich werden wollen, die fallen in Versuchung, Fallstricke, in viele törichte und schädliche Lüste. Das hatten wir in der letzten Predigt bereits gelesen. Nein, es geht um Genügsamkeit, um Bescheidenheit, um die richtige Balance, dass man die richtigen Prioritäten setzt. Philipper, Kapitel 4. Philipper, Kapitel 4, die Verse 11 bis 13. Das ist das, was Paulus erlebt hat. Ich sage das nicht, weil ich Mangel hatte. Es geht hier um ein Geschenk, eine Spende, die ihm gegeben worden war von der Gemeinde. Und er sagt, ich habe mich natürlich darüber gefreut, aber ich sage das jetzt nicht, weil ich Mangel hatte, denn ich habe gelernt, genügsam zu sein, worin ich bin. Ich habe gelernt, eine sehr interessante Ausdrucksweise im Griechischen, das heißt so viel wie, ich bin darin unterwiesen worden. Wer hat ihn unterwiesen? Gott hat ihn unterwiesen. Gott hat ihm durch diese Erlebnisse gezeigt, was es bedeutet, genügsam zu sein. Ich habe gelernt, genügsam zu sein, worin ich bin. Vers 12. Ich kann arm sein und ich kann Überfluss haben. Ich bin mit allem und mit jedem vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Er sagt, ich bin alles durchgegangen. Aber was sagt er in Vers 13? Ich vermag alles. Nicht aufgrund seiner eigenen Kraft, aber durch den, der mich stark macht. Und das ist Christus. Schauen Sie, das war seine Priorität. Er blickte auf Gott. Er blickte auf Christus. Und egal in welcher Situation man war, egal welche Probleme man haben mag. Wenn Gott mit uns ist, wer kann da wider uns sein? Wer kann da gegen uns sein? Das vergisst man natürlich häufig, nicht wahr? Wenn man in solchen Krisensituationen steckt, dann will man versuchen, das alles aus eigener Kraft zu bewältigen. Das klappt natürlich auch nie. Wir brauchen Gottes Hilfe. 1. Korinther Kapitel 4. 1. Korinther Kapitel 4. Und wenn man sich nicht nah genug Gott fühlt, dann wird es höchste Zeit, dass man diese Nähe sucht. Man kann über seine eigenen Probleme lange klagen, wie die Sonne untergeht. Das hilft nichts. Das hilft nichts. Man muss die richtigen, notwendigen Dinge in seinem Leben bewirken. Und das kann man nur mit Gott tun. 1. Korinther 4, Vers 11. Was sagt der Paulus hier? Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und sind nackt und werden geschlagen und haben keine feste Wohnung oder besser keine sichere Stätte. Er war auch jemand, der in Verfolgungen leben musste, durch Verfolgungen gehen musste. Das war nicht so, dass er das ganze Leben hindurch so gelebt hat, aber hin und wieder war das der Fall. Wie wir auch in der letzten Predigt gehört haben, wo Christus sagte, ja, ich habe keinen Platz, wo ich schlafen kann. Er hatte ein Haus, er hatte zwei Häuser möglicherweise, aber es ging darum, in diesem Fall war er von den Sodomitern zurückgewiesen worden. Die gaben ihm keine Unterkunft. Der Punkt war der, es kam zu solchen Situationen. Es kommt auch bei uns vielleicht zu solchen Situationen manchmal. Ich habe das auch einige Male erlebt, wo wir wohin gefahren sind, ein Kollege von mir, und es gab da kein Hotel. Da mussten wir im Wagen schlafen, denn das einzige Hotel, was da noch offen war, das war so mit Mitbewohnern versehen, aber das waren nicht so menschliche Mitbewohner, da wollte man nicht unbedingt hin. Also das gibt's auch. Natürlich gibt's das auch. Man muss da durch. Aber Paulus macht klar, wir sollen mit dem uns abfinden und genügsam sein und auch begreifen, dass manchmal Gott diese Dinge zulässt. Und damit gibt er natürlich folgende Erkenntnis uns. Und das ist, dass es eben dieses Wohlstandsevangelium nicht gibt, was so einige lehren. Denn er hatte zu Zeiten Mangel an Nahrung, wie er gerade ja gesagt hat, und auch Unterkunft. Also das Konzept eines Wohlstandsevangeliums, wonach Gott sich verpflichtet hat, durch einen Vertrag uns jederzeit, zu allen Zeiten, egal was auch sein mag, mit Reichtum und mit Wohlstand zu versehen, wenn wir gerecht leben, ist verkehrt. Denn hier lesen wir ja auch andere Situationen. Es kommt immer auf die eigene individuelle Situation an. Wir leben in dieser Welt. Und diese Welt ist von Satan beherrscht. Und wie beherrscht Satan diese Welt? Satan, der nichts weiteres will als unsere Zerstörung. Das ist seine Nummer 1 Priorität. Das müssen wir begreifen. Satan ist draußen, hoffentlich nicht hier, draußen, um sie und mich zu zerstören. Er will ja nicht, dass Gott seine Familie vergrößert. Er weiß ja, wenn das geschieht, dann wird ja seine Herrschaft zu Ende sein. Er will sie zerstören. Begreifen wir das. Deswegen lesen wir, wir müssen mit Gott gegen diese machtvollen Geistwesen unter dem Himmel kämpfen. Alleine können wir das nicht. Alleine können wir nicht siegen. Wir leben in dieser Welt und so hat Satan auch Hiob sehr stark geplagt. Gott hat es zugelassen. Hiob wurde sehr stark geplagt. Ihm wurde zunächst einmal alles genommen an materiellem Besitz, was er hatte. Bis er dann seine Lektion gelernt hatte und dann hat Gott ihn sogar natürlich noch mehr gesegnet. Aber zunächst einmal hat Gott es für eine Zeit erlaubt. Steht mit dem Wohlstandsevangelium in keinem Zusammenhang. Das ist überhaupt gar nicht möglich, wenn man dieses Wohlstandsevangelium sich anschaut. Deswegen, das ist totaler Blödsinn, wenn das gelehrt wird. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 11 einmal an. Hebräer Kapitel 11, die Verse 24 bis 26. Hebräer 11 und Vers 24. Es geht um unsere Motivation, es geht um unsere Priorität. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. Lieber erwählte er mit dem Volk Gottes Misshandlung zu leiden, als den vorübergehenden Genuss der Sünde zu haben und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah auf die Belohnung, auf die himmlische Belohnung, auf den Schatz, der im Himmel für ihn aufbewahrt werden würde, den Christus bringen würde, wenn er zurückkommt. Darauf hatte er seine Prioritäten gesetzt. Nicht auf physischen Reichtum. Und Ägypten war sehr reich damals. Aber wir wissen auch, dass letztendlich alles das auch vernichtet wurde, als Israel aus Ägypten herausgeholt wurde von Gott. Und dann lesen wir weiter in Vers 37. Hier geht es um wahre Nachfolger Jesu Christi und Gottes des Vaters. Und überlegen wir uns einmal, wären wir bereit, das zu erdulden? Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, durch Schwert getötet. Sie sind in Schafpelzen und Ziegenfällen umhergegangen, litten Mangel, Bedrängnis, Misshandlung. Sie, derer die Welt nicht wert war. Verstehen wir das? Wir sind wertvoller als diese Welt. Diese Welt verdient uns nicht. Das ist das, was Paulus hier sagt. Verstehen wir das? Verstehen wir unseren Wert? Wenn wir begreifen, dass Gott uns herausgeholt hat aus dieser Welt, gibt es gar keinen Vergleich. Die, derer die Welt nicht wert war. Sie sind in den Wüsten, auf den Bergen, in den Höhlen und Löchern der Erde umhergeirrt. Und diese haben alle durch den Glauben Zeugnis empfangen. Aber die Verheißung, letztendlich die Verheißung des ewigen Lebens, nicht erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Denn Gott will, dass wir alle zum ewigen Leben gelangen, wenn Christus zurückkommt. Aber das ist schon eine interessante Beschreibung von wahren Christen, wie die gelebt haben, wie die leben mussten. Denn Gottes letztendlicher Zweck ist ja unsere geistliche Errettung, unser ewiges Heil. Und dieser Zweck, der mag zeitweilig seine im Generellen gesehen Versprechungen, uns finanziell zu segnen, auch hintanstellen. Es kommt immer auf die individuelle Situation an. Wir müssen aber auch aufpassen. Wie ich ja sagte, es gibt immer wieder Extreme, nicht wahr? Wir müssen auch aufpassen, dass wir sehr sorgfältig sind. Dass wir nicht Reichtum zum Beispiel, Wohlstand mit Gerechtigkeit gleichsetzen. Oder Armut mit Ungerechtigkeit. Denn gerechte Menschen, wie wir auch gerade gesehen haben, können sehr wohl, in Anführungszeichen, arm sein, physisch gesehen. Und ungerechte Menschen können sehr wohl reich sein, physisch gesehen. Aber ihr Reichtum macht sie nicht gerecht. Ihre Armut macht sie nicht ungerecht. Und da haben wir immer und immer wieder Beispiele, die uns dies vor Augen führen. Jakobus Kapitel 2, die Verse 1 bis 6. Jakobus Kapitel 2, angefangen in Vers 1. Hier spricht Jakobus die Gemeinde an, über die er der Vorsitzende war. Meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus. Besser übersetzt, habt den Glauben Jesu Christi. Wir sollen den Glauben haben, den Jesus Christus hat. Und hier wird ein bisschen hier erklärt, was dieser Glaube zum Beispiel auch beinhaltet. Habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, und zwar ohne Ansehen der Person. Denn, wenn in eure Versammlung ein Mann mit einem goldenen Ring und in einem herrlichen Gewand kommt, es kommt aber auch ein Armer in einem unsauberen Gewand, besser in einem Gewand, das eben nicht so reich ist wie dieses Gewand, das der Reiche hat, und ihr schaut auf den, der das herrliche Gewand trägt und sagt zu ihm, du setze dich bequem hierher. Und du sagst zu dem Armen, steh du dort oder setz dich unten an meinen Fußschemel hin. Ist es recht, dass ihr einen solchen Unterschied bei euch selbst macht und nach bösen Gedanken richtet? Ja, der ist ja arm, weil er muss ja einen sündigen Lebensweg bestreiten zum Beispiel. Hört zu, meine geliebten Brüder, Vers 5. Hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, dass er denen verheißen hatte, ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, und es geht hier um die Reichen dieser Welt, die euch gewalttätig behandeln und euch vor Gericht ziehen? Denken wir daran. Diese Reichen, die hier beschrieben werden, sind keineswegs gerecht. Die sind nicht reich geworden, weil sie gerecht waren. Sprüche Kapitel 17. Sprüche Kapitel 17 und Vers 5. Sprüche 17 und Vers 5. Da heißt es, wer über den Bedürftigen spottet oder über den Armen, wer über den Armen, über den Bedürftigen spottet, der verhöhnt dessen Schöpfer. Wollen Sie Gott verhöhnen? Wenn Sie, wer immer es sein mag, jemanden verspotten, weil der nicht so lebt, weil der vielleicht nicht so in der Weise reagiert oder agiert, wie Sie es gerne hätten. In diesem Falle, wer über den Bedürftigen spottet, der verhöhnt dessen Schöpfer. Und wer sich über eines anderen Unglück freut, der wird nicht ungestraft bleiben. Freuen Sie sich über das Unglück eines Feindes, sagen wir mal, jemand, den Sie so als Feind betrachten. Oh, der hat es endlich ja mal verdient, der hat es jetzt endlich mal gekriegt. Aufpassen. Aufpassen. Das heißt hier, wer das tut, der wird nicht ungestraft bleiben. Lassen wir Gott richten. Er weiß, wie er zu richten hat. Aber stellen wir uns nicht an Gottes statt. Sprüche Kapitel 22, die Verse 1 und 2. Sprüche 22, Vers 1. Ist das für uns auch so die Lebensmaxime, wenn wir das lesen? Oder ist es uns egal? Ein guter Ruf ist wertvoller. Ist wertvoller als großer Reichtum. Denn unser Reichtum mag ja durchaus auf ungerechter Basis entstanden sein. Gott sagt, ein guter Ruf ist besser als oder wertvoller als großer Reichtum. Und Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold. Wie freundlich sind wir anderen Menschen gegenüber? Gerade auch dann, wenn wir vielleicht ganz gut leben. Denken wir an die Stelle, die wir gerade gelesen haben. Wenn wir jemand anderen verhöhnen, verspotten, dann verhöhnen wir Gott. Wie freundlich sind wir? Ich meine, ich muss echt sagen, ich habe immer noch Kontakte mit Menschen, die gar nicht freundlich sind. Das ist nicht gut. Das ist nicht das, was Gott uns sagt. Das ist ein Verstoß gegen Gottes Gebot. Das müssen wir begreifen. Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold, sagt Gott. Sprüche, Kapitel 22 und Vers 2. Reiche und Arme begegnen einander. Der Herr hat sie alle gemacht. Kein Mensch, der auf Erden lebt, gelebt hat, noch leben wird, hat sich selbst gemacht. Schauen Sie, Gott ist der Schöpfer aller Menschen. Das heißt auch, dass Gott die Menschenkinder beobachtet, um zu sehen, wer nach Gott fragt. Allerdings ist leider in dieser Endzeit seine Antwort die, nicht viele. Gar nicht viele. Aber wir sollten die Ausnahme sein. Wir sollten die Lichter sein, die in dieser dunklen Welt leuchten. Wir sollten nicht auch Teil dieser dunklen Welt sein, sodass man uns auch nicht wahrnehmen kann. Wir sollten auch nicht denken, und Gott warnt uns davor, dass Menschen reich sind, weil Gott sie ja gesegnet haben muss. Die wären ja nicht reich, wenn sie nicht gesegnet worden wären von Gott. Das ist ein Trugschluss, ein sehr gefährlicher. Schauen wir uns einmal Psalm 73 an. Psalm 73 und Vers 12. Das heißt, siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Die Gottlosen sind glücklich in der Welt und werden reich. Man kann auch übersetzen, das sind die Gottlosen, die sind immer so, die haben keine Probleme. Im Englischen at ease, also die leben so problemlos dahin. Und Gott macht sie reich, oder vielmehr, die werden reich. Einige sagen, ja, Gott macht sie reich, aber das sind Gottlose. Glauben wir wirklich, dass Gott Gottlose reich macht? Natürlich nicht. Okay, aber die leben in dieser Welt, von Satan beherrscht. Satan hat Christus die ganzen Reiche dieser Welt angeboten, wenn er nur Satan anbeten würde. Da müssen wir auch denken. Wiederum, die Balance. Natürlich kann Gott jemanden segnen. Gerade auch in Gottes Kirche. Wenn jemand reich ist, geht man davon aus, der in Gottes Kirche ist, dass Gott diese Person gesegnet hat. Aber wir müssen die Balance sehen. Das bedeutet nicht, dass jeder, der reich ist, jetzt von Gott gesegnet worden ist. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Psalm 37 und Vers 7. Psalm 37 und Vers 7. Schauen wir, dass das alles uns sagt, wie doch verkehrt dieses sogenannte Wohlstandsevangelium ist, das natürlich auch von Leuten gepredigt wird, die ihnen ihr Geld wollen, nicht wahr? Ach, je mehr sie mir geben, umso mehr werden sie dann gesegnet. Das ist ja der Hintergrund, das ist ja die Motivation, die dahinter steht. Und Menschen, so blind wie sie sind, folgen dem. Psalm 37 in Vers 7. Da heißt es, sei still vor dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt. Über den Mann, der seinen Mutwillen treibt. Dessen Weg gelingt. Man kann auch übersetzen, dem es gut geht. Das ist die gleiche Übersetzung, das gleiche Wort. Dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Vers 16. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Das ist hier der Zusammenhang. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss oder der Reichtum, wie es auch übersetzt werden kann, von vielen Gottlosen. Und dann Sprüche Kapitel 16 und in Vers 8. Sprüche 16 und Vers 8. Besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht. Wiederum sehen wir das auch so. Besser ein wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen oder viel Vermögen mit Ungerechtigkeit. Diejenigen, die das vielleicht jetzt hören und mitbekommen, da ist jemand da draußen, der macht sich eine Freude daran, da laufend auf seine Hupe rumzututen.
Eine Hochzeit.
Eine Hochzeit. Na toll. Okay. Wir bleiben aber hier im Raum und hören uns noch den Rest der heutigen Predigt an. Lass aber so tuten. Okay, ist das unsere Motivation? Sehen wir das auch so? Oder sehen wir das ganz anders? Wäre es uns lieber, viel Reichtum zu haben, auch wenn da ein bisschen Ungerechtigkeit damit spielt? Psalm 52. Psalm 52 und Vers 9. Seht, das ist der Mann, der Gott nicht zu seiner Zuflucht machte, sondern sich auf seinen großen Reichtum verließ und mächtig war, indem er Schaden anrichtete. Und der gesamte Psalm zeigt, dass dieser Mann sehr schnell seine gerechte Strafe erhielt. Aber der Punkt ist der, hier war einer, der war reich. Großen Reichtum hatte der. Verließ sich aber nicht auf Gott, hatte mit Gott da gar nichts im Sinn. Und Gott nach einer gewissen Zeit wird eingreifen. Manchmal geschieht das auch ganz automatisch. Aber manchmal wird auch Gott eingreifen, um auch seinen Jüngern zu zeigen, diejenigen, die ihm folgen, dass da gewisse Prioritäten in unserem Leben gesetzt werden müssen. Manchmal sind diese Dinge auch ein gutes Beispiel für uns. In Sprüche Kapitel 13 und Vers 11. Sprüche 13 und Vers 11. Wiederum hier in der neuen Lutherbibel 2009 zunächst einmal übersetzt. Da heißt es, Reichtum wird wenig, wenn man ihn vergeudet. Was man aber zusammenhält, das wird groß. eine Möglichkeit, das zu übersetzen, aber es gibt eine weitaus bessere. Zum Beispiel, die Hoffnung für alle schreibt hier, erschwindelter, ich krieg's noch schön, erschwindelter Reichtum, also was man sich erschwindelt, zusammenschwindelt. Erschwindelter Reichtum, der wird wenig letztendlich, der hat keinen Bestand. Und dann eine weitere Möglichkeit, wo es heißt, wenn man aber durch seine eigene Arbeit etwas zusammenbringt, das wird groß. Wiederum der Gegensatz, gerechtes, ehrliches Verhalten im Hinblick auf das, was man dann hat, und das ungerechte Verhalten, betrügerische Verhalten, das keinen Bestand hat. Letztendlich, die Bibel zeigt uns, dass auch in dieser Endzeit diejenigen, die sich auf ihren Reichtum verlassen, die auch durch falsches Handeln reich geworden sind, die werden ihre Konsequenzen ziehen müssen. In Jakobus Kapitel 5, wir hatten zunächst die Verse 1 bis 3 gelesen, wo es heißt, dass das Gold und das Silber der Reichen verrostet und so weiter und so fort. Die haben Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Und jetzt heißt es aber auch in Vers 4, es wird uns gesagt, wie die den Reichtum erlangt haben. Und warum letztendlich dieser Reichtum von ihnen genommen worden oder werden wird. Das heißt, seht, der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgeerntet haben, der von euch zurückbehalten wurde. Die haben ihren Lohn nicht gezahlt. Der schreit zum Himmel. Und das Rufen der Schnitter, diejenigen, die eben den Lohn nicht erhalten haben, die ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Und die Idee ist, Gott wird sich der annehmen. Vers 5. Ihr habt üppig gelebt auf Erden, geschwelgt, eure Herzen gemästet, wie am Schlachttag. Vers 6. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet. Und er wehrt sich nicht, heißt es hier, ganz richtig übersetzt. Er wehrt sich nicht, er greift nicht zur Gewalt. Er nimmt nicht bei Gewalt Zuflucht, sondern er erduldet das. Sehen wir das auch so? Oder meinen wir, wenn wir jetzt irgendwie mit Gewalt konfrontiert werden, dass wir auch zu Gewalt greifen müssten? Dadurch entstehen die Kriege. Dadurch entstehen die Weltkriege. Oh ja, das Land, das will uns angreifen, da müssen wir zunächst einmal die angreifen. Oder es greift uns an, da müssen wir jetzt auch zu den Waffen greifen und zurückschlagen. Das ist nicht der Gerechte, der hier beschrieben wird. Nein, der Gerechte, der vertraut auf Gott. Der Gerechte lässt seine Sache von Gott beurteilen. Aber hier geht es darum, dass hier diese Reichen in total falscher Weise gelebt haben. Und Gott wird sich derer, in Anführungszeichen, auch annehmen. Zu seiner Zeit. Und wir müssen das begreifen. Wir müssen begreifen, dass jemand, der auf ungerechte Weise reich wird, nicht meinen sollte, dass Gott das übersieht. Wenn wir das alles jetzt zusammenfassen, was wir heute gehört haben und auch in der vergangenen Predigt, dann muss das sogenannte Wohlstandsevangelium, wie es definiert wurde, total abgelehnt werden. Denn Gott ist in keinster Weise durch Vertrag verpflichtet, uns in jeder Weise zu segnen, finanziell zu segnen, auch wenn wir gerecht leben. Allerdings, unser physisches und unser geistliches Verhältnis und Verhalten ist in Gottes Augen sehr relevant, ob er uns segnen will oder fluchen will. Und wir müssen sehr vorsichtig sein und sorgfältig sein, nicht diejenigen zu verurteilen, die vielleicht nicht in einer Situation stecken, wie wir uns das so vorstellen und sagen, ja, die müssen deshalb so leben, weil. Eine Person mag wohlhabend sein, reich sein, weil Gott sie gesegnet hat. Es kann aber auch sein, dass ihr Reichtum das Resultat ungöttlichen Verhaltens gewesen ist. Und in dieser bösen, üblen Welt, würde ich sagen, für die meisten Reichen dieser Welt ist das genau der Fall. Sie sind nicht reich geworden, weil sie so göttlich gelebt haben. Gleichzeitig mag jemand arm sein, nicht weil Gott ihn jetzt straft für eine Sünde, sondern aufgrund von äußeren Umständen, aufgrund des Verhaltens von bösen Leuten, von anderen Situationen, in die man hineingeraten sein mag. Auch hier wiederum aufpassen, dass wir da nicht diese äußere Erscheinung, dieses äußere Erscheinungsbild zum Anlass nehmen, um Leute zu kritisieren, zu urteilen, zu verurteilen. Es ist wichtig, und das habe ich immer wieder betont, es ist wichtig, dass wir unsere Prioritäten auf die richtige Weise setzen. Wir sollen nicht, wir dürfen nicht, wir müssen nicht diesen Wunsch haben, dieses Begehren haben, dieses alle Prioritäten hintansetzende Verlangen haben, reich zu werden. Wir dürfen jetzt nicht diese Gier nach Geld haben, diese Liebe für das Geld und schon gar nicht in unseren Reichtum Vertrauen setzen, wenn wir ihn haben. Wenn das bedeutet, dass wir dadurch Gottes Weg nicht gehen, zumindest nicht konsequent gehen. Wir müssen willens sein, alles aufzugeben, was wir haben, wenn das notwendig ist, um Gottes Weg voll und ganz gehen zu können. Wie ich sagte, wir müssen Gott und seine Gerechtigkeit, das Reich Gottes, Gottes Gerechtigkeit an die erste Stelle setzen. Und Gott sagt, alles andere wird euch hinzugefügt werden, wenn ihr das tut, denn Gott weiß ja, dass wir das alles bedürfen. Gott hat uns versprochen, das hat er, uns zu segnen, finanziell zu segnen, wenn wir seinen Weg gehen. Aber er wird es zu seiner Zeit tun und auf seine Weise.